Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit Ausbruch der Kämpfe im Sudan, da wurden Ausländer in Sicherheit gebracht. Zurück bleibt die Bevölkerung. Ohne Elektrizität, Lebensmittel, Zukunft. Seit Mitte April wird inzwischen gekämpft und die Bundeswehr hat 700 Menschen ausgeflogen. Verteidigungsminister Pistorius hat sie mit einem Rückkehrerappell in Empfang genommen. Es hat aber vor dem Auslaufen der Waffenruhe neue Gefechte rund um Khartoum gegeben. Seit Wochen dauern die Kämpfe an. Die brüchige Waffenruhe wurde letzte Nacht nochmals um 3 Tage verlängert. Auch das Rote Kreuz flog erstmals Hilfsgüter in das ostafrikanische Land. Mit Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik habe ich darüber gesprochen. Zuerst noch einmal in Erinnerung gerufen, welche Parteien da eigentlich um die Führung ringen. Wer teilt sich die Macht auf?
Also es kämpfen 2 Sicherheitskräfte. Es gibt einen Konflikt im Sicherheitssektor Sudans selbst, nämlich es kämpfen die regulären Streitkräfte gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces, die auch staatlich sind. Beide waren bis zuletzt jetzt an der Macht, seitdem es einen Militärputsch im Oktober 2021 gegeben hatte. Und auch vorher waren sie schon Teil der zivil-militärischen Übergangsregierung gewesen. Und diese Militärregierung hatte allerdings nicht funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hatten. Deswegen gab es jetzt Gespräche, die Macht vom Militär an eine zivile Regierung zu übergeben. Und die waren auch recht weit gediehen. Und ein letztes Thema, ein letzter Streitpunkt, der da eben besprochen werden sollte, war das Verhältnis zwischen diesen beiden Sicherheitsakteuren, weil sich im Grunde alle einig sind in der Politik, dass es nur eine solche Streitkraft in Sudan auf Dauer geben kann, dass also die ASF integriert und damit perspektivisch aufgelöst werden muss. Aber es gab eben keine Einigkeit, in welchem Zeitrahmen das passieren sollte. Die ASF wollte 10 Jahre und die Streitkräfte nur 2. Und dann gab es auch keine Einigkeit darüber, was in der Zwischenzeit passiert. Also die ASF wollten da sozusagen separat einem zukünftigen zivilen Staatsoberhaupt berichten können, während die Streitkräfte wollten, dass die ASF unter die Streitkräfte kommen, wie das eigentlich jetzt auch schon vorgesehen ist. Und da gab es eben immer weiteres Misstrauen.
Herr Kurz, wenn ich das zusammenfasse, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, dann würde ich sagen, die Macht der Generäle ist ungebrochen. Vielleicht wächst sie sogar, eine Zivilregierung nicht in Sicht. Droht Sudan ein Failed State zu werden oder zu sein, ein gescheiterter Staat?
Also mir gefällt dieser Begriff gescheiterter Staat nicht so gut, muss ich sagen, weil es immer noch Dinge gibt, die funktionieren, nämlich vor allem in der Bevölkerung funktionieren.
Ja, aber die Krankenhäuser sind zu, die Banken sind geschlossen, die Leichen liegen auf den Straßen, wenn man Korrespondenten glauben kann. Das klingt nicht nach einem funktionierenden Staat.
Nein, also das ist schon richtig. Es ist allerdings so, dass der sudanesische Staat für einen Großteil der Bevölkerung im Grunde noch nie funktioniert hat. Also gerade auch, was solche Dienstleistungen betrifft. Also auch vorher war das Gesundheitssystem schon vollkommen überlastet und hat für viele gar nicht zugänglich beispielsweise. Jetzt ist die Situation natürlich noch mal viel schlechter geworden, weil selbst die Gesundheitseinrichtungen, die es gibt, von viele kaputt sind oder beziehungsweise geschlossen sind. Das hat die Lage sicherlich nochmal verschärft. Das ist sicherlich ein großes Problem, auf jeden Fall.
Omar al-Bashir wurde 2019 von der Macht gedrängt. Die Bevölkerung hatte sich erhoben, ihn gestürzt. Es sind 2 neue Generäle an die Macht gekommen. Hat der Westen da vielleicht versäumt? Ich bleibe nochmal bei dem Begriff State Building, da ordentlich unterstützend zu helfen.
Also unterstützt hat der Westen, die EU, die USA insbesondere schon, nachdem es eben diese zivil-militärische Übergangsregierung im Sommer 2019 gab. Es gab einen Entschuldungsprozess und es gab auch wirtschaftliche Hilfen, es gab auch diplomatische Unterstützung. Es wurde ja auch diese UN-Mission eingesetzt, übrigens mit deutscher Unterstützung damals im UN-Sicherheitsrat. Es ist allerdings so, dass allein zum Beispiel was diesen wirtschaftlichen Unterstützungsprozess betrifft. Das hat länger gedauert, als sich das damals die sudanesischen Politiker vorgestellt haben und gewünscht hätten, auch weil die Trump-Regierung oder die damalige US-Regierung so längere Zeit gebraucht hat, um Sudan von der Liste terrorismusfördernder Länder zu setzen. Und das war eben ein ganz wichtiger Schritt, damit weitere Schritte folgen konnten. Aber letztendlich ist es auch so, dass Sudan so stark isoliert gewesen war vorher, dass das eben auch dauert, sozusagen dann sofort umzuschwenken. Das muss man leider sehen. Die Systeme sind da auch in gewisser Hinsicht träge.
Sie haben indirekt schon die Antwort auf eine Frage gegeben, warum uns das nicht egal sein kann. In Zeiten von islamistischem Terror sind solche armen Länder natürlich ganz wichtig, weil gefährdet. Liegt der Schlüssel für die Lösung des Problems ganz woanders? Also liegt der in Ägypten und bei den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Also ein Teil der Antwort, der mag bei diesen Ländern liegen, sicherlich. Sie haben auf jeden Fall Einfluss. Also Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Saudi-Arabien haben auf jeden Fall wesentlichen Einfluss auf die Konfliktparteien. Das ist richtig und den müssen sie möglichst konstruktiv nutzen. Auch sie haben zumindest kein Interesse daran, dass es einen langen Bürgerkrieg gibt, der das Land zerreißen könnte. Ihr Interesse allerdings an einer wirklich demokratischen Regierung, das ist leider begrenzt.
Ich weiß, dass Sie sich in Äthiopien auskennen, auch dem Nachbarstaat. Wer über Sudan spricht, darf von Äthiopien, denke ich, nicht schweigen oder müsste sogar Eritrea noch mit einbeziehen. Der Bundestag hat gerade die Regierung aufgefordert, den Friedensprozess am Horn von Afrika zu unterstützen, also Bevölkerung vielleicht mehr einzubinden. Ich weiß gar nicht, ob das im gegenwärtigen Zustand überhaupt möglich ist. Zeigt es nicht unterm Strich, dass es uns auch an Afrika-Kompetenz fehlt?
Ich glaube, in den letzten Jahren ist da schon einiges passiert, was den Aufbau von Afrika-Kompetenz in Deutschland betrifft. Es ist allerdings schon so, dass Afrika in Deutschland jahrzehntelang im Prinzip sehr stark aus dieser Entwicklungsperspektive betrachtet worden ist. Das hat jetzt nachgelassen. Dann gab es eine gewisse Zeit, wo dann die Migrations- und Flüchtlingsperspektive sehr stark war. Jetzt sehen wir auch viel, dass Energiesicherheit eine Rolle spielt natürlich. Aber wir sehen auch so Narrative, dass man Afrika und jetzt auch Konflikte wie in Sudan oder in Äthiopien da Bevölkerung nicht allein lassen möchte, nicht vergessen lassen möchte. Ich glaube, es ist wichtig, da mehr auch über unsere Interessen zu sprechen. Aber das bitte auch aufgeklärt und nicht nur, was jetzt den Einfluss von Russland und China betrifft. Ich glaube, Sudan zum Beispiel ist gerade ein gutes Beispiel dafür, dass wir da eben keine Kompromisse machen sollten mit autokratischen Führern, sondern dass wir dann auch diese Einflüsse zum Beispiel Russlands bekämpfen, wenn wir ganz stark die demokratisch gesinnten zivilen Akteure unterstützen. Ich glaube, das ist da ganz wichtig. Und insgesamt sollten wir, glaube ich, auch wegkommen von so verbrauchten Phrasen und Schlagwörtern wie Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich glaube, da braucht es einen offeneren Zugang.
Die Waffenruhe im Sudan wurde letzte Nacht um 3 Tage verlängert. Gerrit Kurz war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik.